Ja, die Ewigkeit für uns etwas Ungreifbares. Und wäre der ewige Gott nicht, der uns heimgesucht hat, uns die Augen aufgetan hat und unsere Herzen ihm zugeneigt hat, wir wüssten damit nichts anzufangen. Es ist uns wirklich zu weit, zu hoch, zu groß. Nun, wir gehen ja mit diesem Ziel vor Augen durch die Zeit und wir kommen jetzt zu den Reden Elihus. Und der Dienst des Elihu wird darin bestehen, dass er es versteht, Hiob am Ende vor den Ewigen zu stellen. Und erst da beginnt sich für Hiob alles zu wenden. Wir lesen im Kapitel 32 die Verse 1 bis 5. Und jene drei Männer hörten auf, dem Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Da entbrannte der Zorn Elihus des Sohnes Barakeels des Busiters vom Geschlecht Ram. Sein Zorn entbrannte wieder Hiob, weil er sich selbst mehr rechtfertigte als Gott. Und sein Zorn entbrannte wieder seine drei Freunde darum, dass sie keine Antwort fanden, aber Hiob verdammten. Aber Elihu hatte auf Hiob gewartet mit Reden, weil jene älter an Jahren waren als er. Und als Elihu sah, dass keine Antwort in dem Munde der drei Männer war, da entbrannte sein Zorn. Nun, wir fragen uns, was die Bedeutung, was die Rolle, was die Notwendigkeit Elihus ist. Nun, nach den Reden Elihus setzen die Reden Gottes ein. Und durch das Reden Gottes erst wird Hiob zurechtgebracht. So steht also Elihu zwischen diesen endlosen, fruchtlosen Diskussionen Hiobs und seiner Freunde und dem wirksamen, kräftigen Reden Gottes. Er schlägt tatsächlich die Brücke zwischen der Ratlosigkeit Hiobs und seiner Freunde und dem Rat, den dann Gott gibt. Der Ruhe, Gewissheit, Festigkeit, Ordnung, Licht verschafft. Er ist also ein Mittler. Hiob hatte sich nach einem Mittler gesehnt, im Laufe seiner Reden wird das mehr als einmal deutlich. Ich lese aber nur eine Stelle, wo es besonders deutlich ausgesprochen wird. Hiob Kapitel 3. Verse 32 und 33. Denn er ist nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten dürfte. Er, also Gott, ist kein Mensch und darum kann ich ja gar nicht. Kapitel 9, hatte ich was anderes gesagt, Entschuldigung. Hiob, Kapitel 9, Vers 32. Denn er ist nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten dürfte, dass wir miteinander vor Gericht gehen könnten. Wir sind ja nicht gleich, ich bin ja nicht seinesgleichen. Und dann Vers 33, es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide legte. Da ist keiner, der seine Hand auf Gott und seine Hand auf mich legen kann und uns beide miteinander verbinden kann, der diese Distanz, diese unendliche Distanz, die zwischen uns besteht, überbrücken könnte. Da ist kein Schiedsmann. Nun, es ist bemerkenswert, dass die griechische Übersetzung des Alten Testaments von Juden veranstaltet, noch in vorchristlicher Zeit, dass sie diesen Vers oder diesen Ausdruck Schiedsmann übersetzen mit dem griechischen Wort Mesites. Da ist kein Mesites. Das Neue Testament verwendet diesen Ausdruck in 1. Timotheus Kapitel 2 im Vers 5. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5. Denn Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Einer ist Messites, steht hier. Also es wird ein Mittler gesucht. Hiob weiß gar nicht, dass einer die ganze Zeit da ist. Oder er hat ihn nicht bemerkt. Auf alle Fälle steht Elihu die ganze Zeit da. Und er hört die Reden der Freunde. Dass er sie gehört hat, das zeigen seine Reden selbst. Denn er bezieht sich immer wieder auf das, was Hiob gesagt hat und antwortet darauf. Er wartet aber, bis Hiob und seine Freunde nichts mehr zu sagen haben, als am Ende sind. Und dann erst tritt er hervor und redet und bringt durch sein Reden eine Wende. Und genau so unser Mittler Jesus Christus. Heißt geschichtlich, er hat so lange gewartet, bis das Gesetz sich als untauglich und kraftlos erwiesen hatte, Israel zu rechtfertigen. Und erst dann erschien er. Und auch in unserem Leben hat er genauso gehandelt. Er war die ganze Zeit da, wir dachten nie an ihn. Verloren keinen Gedanken an ihn, er war die ganze Zeit da, hört uns beständig zu, beobachtet uns die ganze Zeit. Und dann, als wir am Ende waren und nicht mehr weiter wussten, trat er in unser Leben und verstand es so, von Gott her zu uns zu reden und unsere Sache vor Gott zu vertreten, dass wir mit Gott ins Reine gebracht wurden. Das ist der Mittler. Nun, wir wollen jetzt in knappen Zügen die Hauptmerkmale seiner Reden miteinander festhalten und auch den Inhalt seiner Reden in den Schwerpunkten wenigstens festhalten. Es mag sein, dass es euch auch so gegangen ist, wie es mir immer wieder gegangen ist mit dem Buch Hiob. Es ist ein Buch, das einen durch die schiere Fülle erschlagen will. Und darum muss man sich ja aufraffen, dieses Buch zu lesen. Und aufraffen, es noch einmal zu lesen und noch einmal zu lesen, bis sich dieses Buch einem öffnet. Und ich hatte lange den Eindruck, ja, was sagt denn der Elihu Besonderes? Er sagt ja lauter Dinge, die wir schon gehört haben, also eigentlich wenig Neues. Das ist so der erste Eindruck, der sich einstellt. Er sagt Dinge über Gott, Gottes Allmacht, Gottes Heiligkeit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Regierung, die wir in diesem Buch nicht zum ersten Mal vernehmen. Aber etwas wird dann deutlich. Er wendet diese Wahrheiten, und das ist schon ein ganz entscheidender Unterschied, er wendet diese Wahrheiten nicht gegen Hiob, sondern für Hiob an. Das wird ganz deutlich. Und er sagt das auch an einer Stelle, Hiob, ich will ja dich rechtfertigen. Kapitel 33, Vers 32. Wenn du Worte hast, so antworte mir, rede, denn ich wünsche dich zu rechtfertigen. Ich will dir ja recht geben, wenn ich kann. Ich will dir nicht schlecht. Also er will Hiob Gutes. Dann stellen wir etwas fest, und das macht die Vorzüglichkeit seines Dienstes aus gegenüber im Vergleich zu den Freunden Hiobs. Er unterstellt Hiob nichts, gar nichts. Genau das, was die Freunde Hiobs beständig taten. Die haben immer zuerst unausgesprochen, nach offen ausgesprochen, Hiob habe gesündigt. Die haben einfach etwas behauptet, was sie ja gar nicht wissen konnten. Oder waren sie dabei? Waren sie Zeugen gewesen? Nichts. Die haben einfach behauptet, gefolgert, aufgrund ihres Verständnisses von Gott und seinen Wegen, Hiob muss gesündigt haben. Also ihm beständig etwas unterstellt. Und wir stellen fest, dass Elihu nicht ein einziges Mal Hiob irgendetwas unterstellt, von dem Elihu nichts wissen kann. Was tut er hingegen? Er rügt den Hiob ziemlich scharf. Und auch darin gleicht er dem wahren Mittler. Als der Sohn Gottes in unser Leben trat, hat er uns nicht geschmeichelt. Meine erste Begegnung mit dem Sohn Gottes bewirkte, dass ich niederfiel und nur eines sagen konnte, ein ganz kurzes Gebet herausstammeln konnte: Oh Gott, vergib! Ich sah meine ganze Bosheit, er enthüllte sie mir einfach. Das ist das Erste, was er tut an uns. Und genauso handelt hier Elihu, er schmeichelt niemandem, er schmeichelt auch dem Hiob nicht. Hiob ist ein armer Kerl. Und wir meinen ja, dass wir den Menschen das Allerbeste, was es gibt, tun können, wenn wir ihnen einfach Mitleid zeigen. Das ist nicht immer das Richtige. Elihu kennt kein Mitleid, kein falsches Mitleid, sondern er sagt ihm die Wahrheit. Und er sagt ihm Dinge, die für Hiob nicht schön zu hören sind, aber er sagt ihm lauter Dinge, die Hiob wirklich getan hat. Und was hat Elihu gesehen und gehört an Hiob? Er hat an Hiob gesehen und gehört, wie Hiob sich verhalten hat in seinem Leiden und wie er geredet hat. Und das ist es, was er ihm immer wieder zeigt, was er ihm sogar wiederholt. Hiob, schau, du hast das gesagt, so darf man nicht reden. Und das hast du gesagt, so darf man nicht reden. Du lehnst dich auf gegen Gott, das darf man nicht tun. Also er spricht nur von Dingen, die er wirklich gesehen und gehört hat. Lass uns das jetzt hier festhalten. An folgenden Stellen wird das deutlich. Schon im Kapitel 32 im Vers 2 steht, sein Zorn entbrannte wieder Hiob. Warum? Weil Hiob sich selbst mehr rechtfertigt als Gott. Wenn wir die Reden Hiobs lesen, dann stellen wir fest, dass es Hiob wichtiger ist, dass er in den Augen der Freunde recht dasteht, als dass Gott als der Gerechte dasteht. Und das tadelt Elihu am Hiob zu Recht. Hiob, das ist deiner nicht würdig. Dass es dir so wichtig ist, dass du gerechtfertigt dastehst vor deinen Freunden und dass es dir keine große Sorge bereitete, dass deine Freunde aus ihren Voraussetzungen her dann falsch über Gott denken mussten. Sie hatten wirklich nur zwei Alternativen. Entweder ist Hiob im Unrecht oder Gott im Unrecht. Sie konnte nicht anders urteilen, offensichtlich. Und Hiob hat gar nie versucht, Gott zu rechtfertigen, sondern immer nur sich selbst. Und das hat Elihu gehört. Und dann hat er auch gehört, wie seine Freunde redeten. Sein Zorn entbrannte wieder seine drei Freunde darum, dass sie keine Antwort fanden und Hiob doch verdammten. Die haben Hiob einfach verurteilt, obwohl sie keinen Grund wussten, weshalb. Das darf man nicht. Sie wussten keine Antwort. Sie konnten Hiob nicht widerlegen, in dem, was Hiob sagte. Und sie haben ihn doch verdammt. Und dann in Vers 12, keiner ist unter euch, der Hiob widerlegt, der seine Reden beantwortet hätte. Und genau das wird jetzt Elihu tun. Seine Reden beantworten. Kapitel 33, Vers 8, fürwahr, du hast vor meinen Ohren gesprochen, ich hörte die Stimme deiner Worte. Und dann zitiert er Hiob. Und dann sagt er ihm, also lesen wir die Verse 9 und folgende, ich bin rein ohne Übertretung, ich bin makellos, keine Ungerechtigkeit ist an mir, siehe, er erfindet Feindseligkeiten wider mich, er hält mich für seinen Feind, er legt meine Füße in den Stock, er beobachtet alle meine Pfade, siehe, darin hast du nicht recht, antworte ich dir. Merken wir. Das ist wirklich etwas Unrechtes, das Hiob gesagt hat. Gott sei sein Feind. Und da sagt ihm Elihu, hierin hast du nicht recht. Und er wird auch begründen, warum das nicht recht ist. Dann in Kapitel 34, Vers 5, denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht und Gott hat mir mein Recht entzogen. Und das widerlegt er ihm auch. Gott tut das nicht. Er entzieht niemandem das Recht. Gott beugt das Recht nicht. Dann in Kapitel 35, Verse 1 und 2, Elihu hob wieder an und sprach, hältst du das für recht? Du hast gesagt, meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes. Denn du fragst, was sie dir nütze. Also wiederum bezieht er sich auf Dinge, die Hiob gesagt hat. Und widerlegt wiederum die Worte Hiobs. Überführt also Hiob seiner tatsächlichen Verfehlungen, seiner tatsächlichen Sünde. Also darin ist er ganz anders als die Freunde Hiobs. Und dann sehen wir, dass er auch das Leiden anders erklärt. Er erklärt das Leiden, das Hiob befällt, nicht so wie seine Freunde, weil er eben solches nicht tut, wie seine Freunde, dem Hiob einfach etwas unterstellen, du hast sicher gesündigt. Aber er sagt, dass Gott Leiden verhängt über Menschen, über Ungläubige, um sie zur Buße und zur Errettung zu bringen, und dass er Leiden verhängt über Menschen, über seine Knechte, um sie zu erziehen. Nicht zu strafen, zu erziehen. Das wird ganz deutlich in der ersten Rede, der wir uns jetzt zuwenden. Also Elihu antwortet auf alles, was er bisher gehört hat, in 4 Reden. Zuerst steht eben das in Kapitel 32, wo er begründet, warum er jetzt auch noch das Wort ergreift. Lesen wir noch im Kapitel 32 die Verse 11 und 12. Siehe, ich harrt auf eure Reden, ich horchte auf eure Einsichten, bis ihr Worte ausfindig gemacht hättet, und ich richtete meine Aufmerksamkeit auf euch. Und siehe, keiner ist unter euch, der Hiob widerlegt, der seine Reden beantwortet hätte. Nun, hier sehen wir noch ein Merkmal eines tüchtigen Dieners Gottes und eines tüchtigen Dieners der Heiligen. Wollen wir das sein? Tüchtige Diener Gottes und tüchtige Diener der Heiligen? Elihu konnte warten und konnte zuhören. Nun, wir haben ja so die Art, je nachdem, wie wir veranlagt sind. Es gibt Leute, die warten zu lange, die muss man schubsen oder pieksen, bis sie sich endlich aufmachen oder mal was sagen. Aber andere sind umgekehrt, die haben das Herz auf der Zunge. Denn explodiert gleich das Herz und es muss sofort raus. Sofort eingreifen, sofort ein Kommentar, sofort einschreiten. Hier sehen wir, Elihu hat gewartet, gut zugehört, bis zu Ende sich alles zugehört, erst dann geredet. Lass uns dazu 2 Stellen aus dem Buch der Sprüche aufschlagen. Sprüche 15, Vers 28. Sprüche 15, Vers 28. Das Herz des Gerechten überlegt und zu antworten, aber der Mund der Gesetzlosen sprudelt Bosheiten. Also es ist ein Merkmal des Gerechten, er überlegt. Und dann ist es ein Merkmal des Toren, dass er Antwort gibt, bevor er zu Ende gehört hat. Nun, leider machen wir das sehr oft und beweisen damit jedes Mal, dass wir uns wie die Toren benehmen. Wenn man einander ins Wort fällt und einander nicht ausreden lässt, ist eine schlimme Art, die wir haben. Sprüche 18, Vers 13. Wer Antwort gibt, bevor er anhört, dem ist es Narrheit und Schande. Er hat sich also gut angehört, was alle Beteiligten sagten, und erst dann hat er geredet. Und dann begründet er, warum er es tut. Das steht in Kapitel 32, und dann mit Kapitel 33 beginnen seine Reden. Seine erste Rede, Kapitel 33. In dieser Rede geht es ums Reden Gottes. Das finde ich so interessant. Und das zeigt uns, dass Elihu genau kapiert hat, was das Entscheidende ist. Wir müssen doch Gottes Reden hören. Gott will die ganze Zeit zu uns reden. Und das allererste, wovon Elihu spricht, ist von der Art, in der Gott zu Menschen redet. Darum geht es in Kapitel 33. Dann in Kapitel 34, in seiner zweiten Rede, dort weist er die Behauptung des Hiob zurück, Gott habe sein Recht gebeugt. In seiner dritten Rede, in Kapitel 35, redet er davon, dass Gott der Unumschränkte, der souveräne Gott ist, dem wir nichts geben können, sondern es ist umgekehrt. Wir sind die, die von seiner Gnade und von seiner Güte leben, und darum tun wir gut daran, uns unter seine mächtige Hand zu demütigen. In seiner vierten Rede, in den Kapiteln 36 und 37, die habe ich so überschrieben, Elihu rechtfertigt Gott. Dort redet er davon, dass Gottes Allmacht, Gottes Unumschränktheit, gepaart ist mit vollkommener Liebe. Und nachher veranschaulicht er Gottes Allmacht, Gottes Weisheit und Gottes Fürsorge anhand der Schöpfung. Und dann schließt er. Das sind seine vier Reden. Also in der ersten Rede, Kapitel 33, dort geht es um die Art, in der Gott redet. Lasst uns von Vers 8 an lesen. Fürwahr, du hast vor meinen Ohren gesprochen und ich hörte die Stimme der Worte. Ich bin rein, ohne Übertretung, ich bin makellos und keine Ungerechtigkeit ist an mir. Siehe, er erfindet Feindseligkeiten wider mich, er hält mich für seinen Feind. Er legt meine Füße in den Stock, beobachtet alle meine Pfade. Siehe darin, hast du nicht recht, antworte ich dir. Denn Gott ist erhabener als ein Mensch. Erstens, bedenke hier, ob Gott ist erhabener als du. Erhabener als wir beide, erhabener als wir alle. Darum hüten wir uns, solche Urteile über den auszusprechen, den wir nicht kennen und nicht ergründen und nicht erforschen können. Zweitens, Vers 13, warum hast du wider ihn gehadert? Denn über all sein Tun gibt er keine Antwort. Gott schuldet uns keine Rechenschaft. Es ist einfach eine verkehrte Art hier. So redet man nicht wider Gott. Und dann Vers 14. Und hier steht dieses Bindewort doch. Ich weiß nicht, ob es in eurer Übersetzung auch steht. Doch in einer Weise redet Gott und in zweien, ohne dass man es beachtet. Mit diesem doch will er sagen, schau hier, du hast die ganze Zeit gemurrt und dich aufgelehnt. Dabei hat Gott die ganze Zeit geredet. Doch, Gott redete die ganze Zeit. Er redet auf eine Art, nach auf eine andere Art. Und das gilt ganz generell. Gott redet auf zwei Arten zu uns Menschen. Zuerst redet er zu uns durch seine Freundlichkeit, aber meistens hören wir dann seine Stimme nicht. Und weil wir sie nicht hören, wie er durch seine Freundlichkeit zu uns redet, redet er zu uns durch seine Strenge. Das sind die beiden Arten. Zuerst also redet er zu uns durch seine Güte, indem er uns Gutes tut. Und das wäre ja schon ein Reden, das laut genug ist. An all seinen Wohltaten, ihn zu erkennen und daran zu lernen, ihn zu fürchten und ihn zu lieben. Also Verse 15 und folgende. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt die Unterweisung, die er ihnen gibt, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und auf dass er Übermut vor dem Mann verberge, dass er seine Seele zurückhalte von der Grube und sein Leben vom Rennen ins Geschoss. Er will also zum Menschen reden, um ihn vor Unglück zu bewahren. Und wo redet er zuerst zu ihm? Wo er im Bett liegt. Wo sind wir so gern wie im Bett? Und wo ist es uns so wohl wie im Bett? Es ist einfach so schön im Bett. Und das ist doch der Ausdruck dafür, für die Fürsorge, Freundlichkeit Gottes. Und da redet er zuerst zu uns. Paulus sagt im Römerbrief, dass Gott zuerst durch seine Güte zu uns redet. Merken wir denn nicht, dass seine Güte uns zum Umdenken, zur Buße bringen will, fragt er. Römer Kapitel 2. Vers 4. Verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Gott redet also zum Menschen im Traum. Wir hatten vor einem Jahr eine Taufe und einer der Geschwister, sein Bruder, junger Bruder, der sich taufen ließ, hat dann ihm sein Zeugnis erzählt, wie er zum Glauben kam. Und er kam wirklich so zum Glauben. Gott hat zu ihm geredet im Traum, immer wieder, immer wieder. Hat ihm nicht im Traum das Evangelium gepredigt, nein, aber hat ihn im Traum immer wieder aufgeschreckt. Immer wieder hat er solche Träume, dass er meinte, ja, ich war in die Hölle. Und das hat ihn so aufgeschreckt, dass er anfing, Gott und seine Gnade, seine Vergebung zu suchen. Es ist aber selten, muss ich sagen, selten, dass man so etwas erlebt. Meistens kommt Gott erst durch, wenn er in der nachher beschriebenen Art redet. Die zweite Art, in der Gott redet, von Vers 19 an, wird das beschrieben. Auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen aus seinem Lager und mit beständigem Kampf in seinen Gebeinen, und sein Leben verabscheut das Brot und seine Seele die Lieblingsspeise, sein Fleisch zehrt ab, dass man es nicht mehr sieht, und entblößt in seine Knochen, die nicht gesehen wurden, und seine Seele nähert sich der Grube und sein Leben den Würgern. Wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, um dem Menschen seine Geradheit kundzutun, so wird er sich seiner erbarmen und sprechen, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre, ich habe eine Sühnung gefunden. Der Redende ist hier Gott. Und die Frage ist, wenn es einen gibt, einen Gesandten, einen Ausleger, einen Mittler, einen Erlöser, dann werden wir sagen, erlöse ihn. Und es gibt ihn. Gott hat ihn gesandt. Also Gott hat einen Erlöser gesandt, aber darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen, sondern hier einfach diesen Hauptgedanken festhalten. Gott redet zum Menschen durch Schmerzen, durch Pein. So dass uns alle Kraft genommen wird, alle Fähigkeit genommen wird, sogar alle Freude und aller Wille überhaupt zum Leben genommen wird, sogar das kann geschehen. Und dann wird das Ohr geöffnet und dann hört man Gottes Stimme. Ich will hier noch ein Zitat aus dieser Sammlung von Predigten von Johannes Calvin zu dieser Stelle vorlesen. Gott muss uns mit Gewalt von unseren törichten Anschlägen zurückhalten. Warnte uns Gott lediglich, zurückhaltend zu sein und nicht wild darauf loszustürzen, genügte es nicht. Denn im Menschen ist eine törichte Kühnheit, die durch nichts gehemmt werden kann, als durch große Gewalt. Ebenso wie der Mensch ein wildes Tier an Ketten legen muss. Gott muss daher so handeln, wie in diesem Text gezeigt wird. Das heißt, der Mensch wird von seinem eigenen Lauf nie umkehren, wenn ihn Gott nicht mit harten Schlägen unterwirft. Was ist die Ursache hierfür? Der Stolz. Bevor daher der Stolz, der in der Natur des Menschen haust, niedergerungen und unter die Füße gebracht worden ist, wird der Mensch allezeit, dem wilden Tiere gleich, sich dahin und dorthin werfen. So wollen wir uns denn gut merken, dass das Erste und Wichtigste, das wir in unserer Drangsal tun müssen, dies ist. Wir müssen lernen, uns zu demütigen. Gott besorgt unsere Wohlfahrt, indem er uns demütigt. Das ist ein großartiger Satz. Den sollten wir uns merken. Gott besorgt unsere Wohlfahrt, indem er uns demütigt. Das ist wirklich so. Also das ist seine zweite Art zu reden. Und hier, es ist ja bewegend zu lesen, hier wie dieser, der so gepeinigt wurde, mit einem Mal anfängt zu Gott zu fliehen, Vers 26. Er wird zu Gott fliehen, Gott wird ihn wohlgefällig annehmen, er wird sein Angesicht schauen und jauchzen, und Gott wird dem Menschen seine Gerechtigkeit vergelten. Er wird vor dem Menschen singen und sagen, ich hatte gesündigt und die Geradheit verkehrt und es ward mir nicht vergolten. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht in die Grube fahre, und mein Leben erfreut sich des Lichts. So also redet Gott. Und das müssen wir uns merken, um alles weitere, was Elihu sagt, zu verstehen. Das ist so wie die wie in einem Vorwort. Da sagt er, schau, um Folgendes geht es mir. Es geht mir darum, Hiob dir zu zeigen, Gott hat die ganze Zeit zu dir geredet. Er will reden. Und er will reden zu deinem Heil, zu deinem Wohl. Er handelt an dir nicht zu deinem Verderben. Er straft dich nicht, sondern er will dir Gutes. Dann widerlegt er in den Kapiteln 34, 35 und 36 das, was Hiob über Gott gesagt hat. Kapitel 34, Vers 2, Hiob hat gesagt, ich bin gerecht und Gott hat mir mein Recht entzogen. Darauf antwortet er erstens, indem er sagt, Gott regiert in seiner Allmacht mit vollkommener Gerechtigkeit. Gott ist allmächtig, aber er beugt das Recht nie. Verse 10 bis 12. Darum hört mir zu, ihr Männer, von Verstand fern sei von Gott Gesetzlosigkeit und der Allmächtige von Unrecht, sondern des Menschen Tun vergilt er ihm und nach jemandes Wege lässt er es ihn finden. Also wenn Gott straft und richtet, dann immer, wie es der Mensch verdient hat. Und dann Vers 12, ja wahrlich, Gott handelt nicht gesetzlos und der Allmächtige beugt nicht das Recht. Nun, das ist eine Grundwahrheit, von der wir nie abkommen dürfen in all unserem Denken und Urteilen. Gott handelt nie ungerecht. Nie. Und so wenig wir Gottes Handeln verstehen mögen, unser Unverstand, ja, der ist groß. Aber Gott ist immer gerecht. Er beugt das Recht nie. Und ich finde das so wunderbar zu wissen, dass es so ist, wie Elihu hier sagt, der Allmächtige beugt das Recht nicht. Gott ist ja allmächtig. Wer ist mächtiger als er im Universum? Wer könnte ihn zur Rechenschaft ziehen? Niemand. Gott könnte das Recht beugen und niemand könnte ihn wehren. Niemand könnte ihn zur Verantwortung ziehen. So denkt übrigens der Moslem über Allah. Allah ist so groß, er kann tun, was er will, er darf auch lügen. Allah ist Allah, kann alles. Das ist ein Despot, ein willkürlicher Despot. Allmacht ohne Recht ist Despotie. Und in Gott ist Allmacht verbunden mit vollkommenem Recht, mit Gerechtigkeit. Das ist wunderbar. Er beugt das Recht nicht. Zudem regiert Gott mit vollkommenem Wissen. Nein, zuerst noch ein anderer Gedanke, das steht auch in diesem Kapitel. Gott tut uns in seiner Regierung, er als der Allmächtige, lauter Gutes, obwohl er es uns nicht schuldet. Und wir sollten das immer wieder bedenken. Wir haben gesündigt. Wir haben Gott herausgefordert durch unsere Sünden. Gott schuldet uns nichts Gutes mehr, gar nichts mehr. Und zudem ist Gott der Schöpfer. Er hat alles erschaffen. Was will der Schöpfer oder sich vom Geschöpf in Frage stellen lassen? Und was soll das Geschöpf zum Schöpfer sagen? Das ist verkehrt, was du da tust. Und das will Elihu mit folgenden Worten dem Hiob deutlich machen. Verse 13 bis 15. Wer hat ihm die Erde anvertraut? Und wer den ganzen Erdkreis gegründet? Wer hat denn Gott die Erde anvertraut? Wer hat denn Gott den Auftrag gegeben? Pass mal auf die Erde und auf die Menschlein, die da herumkrabbeln. Der Gott den Auftrag gegeben hätte, auf die Erde aufzupassen, er dürfte kommen und Gott dann zur Verantwortung rufen und sagen, so, jetzt wollen wir mal sehen, wie du mit deiner Aufgabe fertig geworden bist. Haben wir Gott die Erde anvertraut? Wir merken, wie verkehrt dieses Denken ist. Nun, es könnte sein, dass deine Tochter die Aufgabe hat, an einem bestimmten Tag der Woche bestimmte Zimmer in der Wohnung zu räumen. Immer am gleichen Tag in der Woche die gleiche Arbeit. Die Mutter gibt dir diese Aufgabe, du machst das. Abstauben, Staubsaugen, Blumen gießen. Und nachher will die Mutter wissen, wie die Tochter das gemacht hat. Und die Mutter hat doch jedes Recht, sie ist die Mutter, ist die Tochter. Und so hat die Mutter jedes Recht zu schauen, wie hast du das gemacht? Du, hier, da hast du nicht sauber gemacht, so nochmals drüber mit dem Lappen. Haben wir Gott den Auftrag gegeben, ihr müsst auf die Erde aufpassen? Dürfen wir ihn zur Verantwortung rufen, wie er diese Erde regiert? Und wer hat den ganzen Erdkreis gegründet? Ja, er ist ja der Schöpfer. Ohne ihn wäre die Erde nicht. Ohne ihn wären wir nicht. Wer sind wir, der wir ihn zur Verantwortung ziehen wollen? Der ihn fragt, warum hast du das so gemacht? Und hier wird das 9-mal gesagt. Warum? 9-mal. Und dann Vers 14, wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist oder seinen Odem an sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Angenommen, Gott würde nur nach Recht mit uns verfahren. Er, der Allmächtige, erstens beugte das Recht nie, zweitens verfährte mit uns nicht nur ausschließlich nach Recht, sondern er verfährt mit uns darüber hinaus auch nach Gnade. Er tut uns lauter Gutes, wo er uns nichts Gutes schuldet. Wenn Gott so handeln würde wie wir, jemand tut uns ein Unrecht. Wir haben Recht darauf, ein Arbeitgeber hat Recht darauf, dass er, dem er den Lohn bezahlt, also der Arbeitnehmer, dass er seine Arbeit gut macht und dass er auch dem Chef gegenüber einen gewissen Anstand beweist und wahrt. Wenn ein Arbeiter faul ist und seinen Chef beständig reizt und ihn noch verleumdet im Dorf, dann wird der Chef zu Recht böse sein und ihm die Arbeit und den Lohn und alles entziehen. So, fertig, jetzt langt's mir. Eigentlich müsste Gott das ja längst auch tun. Sich auf sich selbst zurückziehen. Was wäre dann aber, wenn Gott das täte? Wenn er sein Herz auf sich selbst zurückzöge, ja, dann würden wir allesamt in der Sünde, in der Finsternis umkommen. Und wir hätten es verdient. Also wir verdanken seiner unbegreiflichen Freundlichkeit, dass er uns am Leben erhalten hat, auch all die Jahre, da wir nicht an ihn glaubten, nicht an ihn glauben wollten, ihn mit unserem Unglauben verachteten. Die ganze Zeit hat er uns getragen, uns ernährt, uns gekleidet, uns Gutes getan und darauf gewartet, bis wir endlich zur Buße kamen und seinen Namen anriefen, uns vor ihm demütigten. Ja, er tut uns in seiner Regierung lauter Gutes, ohne dass er es uns schuldet. Und so dann regiert Gott mit vollkommenem Wissen in den Versen 16 bis 30. Wir wissen ja so wenig. Der Ausschnitt der Wirklichkeit, den wir wahrnehmen, der ist ja bestürzend klein. Der ist so klein. Wir können nur das Wenige, das gerade in unserer allernächsten Nähe abläuft, mitverfolgen und auch das nicht einmal richtig einordnen. Aber wir haben so wenig Wissen über alles, was in der Vergangenheit geschehen ist und was in der Zukunft noch geschehen wird. Und weil unser Wissen so klein ist, können wir auch nicht erklären, warum Gott dieses und jenes geschehen lässt, das zulässt, solches verfügt. Wir wissen einfach zu wenig. Wir tappen ja wie die Blinden durch die Zeit. Aber Gott handelt mit vollkommenem Wissen. Lesen wir die Verse 21 bis 25. Denn seine Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet. Er sieht alle seine Schritte. Aller Menschen, alle seine Schritte. Alle seine Schritte. Da ist keine Finsternis und kein Todesschatten, das sich darein verbergen könnte, die Frevel tun. Denn er braucht nicht lange auf einen Menschen Acht zu geben, damit er vor Gott ins Gericht komme. Gott hat es nicht nötig, wie wir, lange Indizien zu sammeln und abzuwägen gegeneinander und irgendwie versuchen herauszufinden, was jetzt ungefähr die Wahrheit sein könnte. Er muss nicht lange Indizien sammeln und auswerten. Er braucht nicht lange auf einen Menschen Acht zu geben, damit er vor Gott ins Gericht komme. Ja. Und weil es sich so verhält, dass Gott das Recht nicht beugt, dass Gott uns sogar lauter Gutes tut, dass er uns nicht schuldet, dass Gott vollkommenes Wissen hat und genau weiß, was er tut, darum Hiob, ja, hättest du gut daran getan, wenn du dich in Frage gestellt hättest und nicht Gott. Verse 31 und folgende. Denn hat Hiob wohl zu Gott gesagt, ich trage meine Strafe, ich will nicht mehr verderbt handeln. Was ich nicht sehe, zeige du mir. Wenn ich Unrecht verübt habe, so will ich es nicht mehr tun. Nun, nach seinem Dafürhalten hat er nichts Unrechtes getan. Aber wäre es ihm nicht gut zu Gesicht gestanden und zu sagen, vielleicht ist etwas da, was ich immer noch nicht gemerkt habe. Oder vielleicht auch, wenn ich nichts Unrechtes getan habe, vielleicht ist irgendwo in etwas eine Art in mir, eine Verborgenheit in mir, die Gott zurechtbiegen will. Aber hier war nie sich selbst in Frage gestellt. Das war eine folgenschwere Unterlassung. Also das ist Elihus zweite Rede in diesem Kapitel 34. Dann in Kapitel 35 ergreift er das Wort wieder. Vers 1, Elihu hob wieder an und sprach, hältst du das für recht? Du hast zu Gott gesagt, meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes, denn du fragst, was sie dir nütze. Was gewinne ich mehr, als wenn ich gesündigt hätte? Was nützt es mir, wenn ich gerecht bin? Ich will dir Wort erwidern und deinen Genossen mit dir. Blicke gen Himmel und sieh und schaue die Wolken an, sie sind höher als du. Wenn du sündigst, was tust du ihm an? Und mehren sich deine Übertretungen, was fügst du ihm zu? Vers 7, wenn du gerecht bist, was gibst du ihm oder was empfängt er aus deiner Hand? Weder können wir durch unsere Sünden Gott irgendwie schädigen, noch können wir durch unsere Gerechtigkeit Gott reicher machen. Gott ist in sich selbst, wie Paulus im 1. Timotheusbrief sagt, der glückselige Gott. Das ist eine bemerkenswerte Bezeichnung, die Paulus verwendet. 1. Timotheus 1, 11. Dort steht dieser Ausdruck. 1. Timotheus 1, 11. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches Gott mir anvertraut worden ist. Und dann redet Paulus davon, dass Gott einen solchen wie ihn, einen Verfolger, einen Lästerer, einen Gewalttäter, rettet und in den Dienst stellte. Warum sagt er ausgerechnet in diesem Zusammenhang, Gott sei der glückselige Gott? Das sagt Paulus sonst nirgends, nur hier. Er will damit sagen, Gott ist doch der in sich selbst vollkommen Genügende. Ihm fehlt ohne den Paulus nichts. Der Paulus hat ihn nicht reicher gemacht. Er hat in seiner unbegreiflichen Gnade, hat der Paulus geliebt, gesucht, berufen, zu seinem Diener gemacht. Nicht wir sind es, die Gott irgendetwas geben. Und dass Gott darum froh sein muss, wenn wir anständig sind und nicht zu viel sündigen, ist umgekehrt. Gott ist es, der uns unendlich reich macht. Wir sind völlig auf Gott angewiesen. Gott ist nicht auf uns angewiesen. Ganz und gar nicht. Also wir können Gott nichts geben und Gott nichts nehmen. So könnte man zusammenfassen, was Elihu hier in Kapitel 35 sagt. Und dann sagt er als nächstes, und Gott lässt sich nicht zum Diener unserer Wünsche machen. Wirklich nicht. Gott lässt sich nicht zum Diener unserer Wünsche machen. Gott ist Gott und er wird uns zu seinen Dienern machen. Aber er wird nicht zum Diener unserer Wünsche werden. Und darum geht es in den Versen 9 und folgende. Wegen der Menge der Bedrückungen schreit man. Man ruft um Hilfe wegen des Armes der Großen. Dann will man Hilfe. Oh Gott, hilf, 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 hilf. Dazu bist du ja da. Du musst uns helfen. Jetzt komm und hilf. Vers 10, aber man spricht nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Gesänge gibt in der Nacht, der uns mehr belehrt als die Tiere der Erde und weiser macht als das Gevögel des Himmels. Man fragt nicht nach Gott und nach der wahren Bestimmung des Menschen. Gott hat die Menschen weiser gemacht als die Tiere der Erde und die Vögel des Himmels. Die Tiere auf der Erde und die Vögel des Himmels, die wissen nicht anders. Das ist ihre Art. Das ist ihr Instinkt, dass sie einfach brüllen, wenn sie Speise wollen. Oder zu Gott schreien, die jungen Raben, und dann füttert sie Gott. So sagt Gott nämlich selbst in Kapitel 38. Hiob 38, Vers 41, wer bereitet dem Raben seine Speise, wenn seine Jungen zu Gott schreien? Die schreien zu Gott um Speise, die wissen nichts anderes. Aber der Mensch ist doch zu höherem berufen und bestimmt, als nur seine Not und seine Bedürfnisse zu sehen und dann zu schreien, hier, hier, hilf, komm!
Gott hat die Menschen Höheres gelehrt als die Tiere. Nämlich hat den Menschen dazu erschaffen und hat den Menschen gelehrt, Gott um Gottes Willen zu suchen, zu lieben und zu ehren. Aber man spricht nicht, wo ist Gott? Man will nicht Gott selbst, ihn erkennen und ihn ehren, sondern man will nur seine Hilfe. Aber Gott ist nicht der Diener unserer Wünsche. Es war ein frivoles Wort, das jener deutsche Dichter sprach. Er sagte es auf Französisch, weil er einen großen Teil seines Lebens in Frankreich verbrachte. So gegen Lebensende sagte er einmal, Dieu me pardonnera car tel est son métier. Gott wird mir schon vergeben, denn das ist sein Geschäft. Nein, das ist nicht sein Geschäft. Es war Heinrich Heine, der es sagte. Ja, Gott lässt sich nicht zum Diener unserer Wünsche machen. Und so kommt Gott dem Hiob da nicht entgegen. Wo Hiob sagt, warum, du musst kommen, du musst mir antworten, du musst mir diese Rätsel lösen, du musst mir jetzt heraushelfen. Gott ist nicht der Diener unserer Wünsche, er ist Gott. Und er wird so an uns handeln und so zu uns reden, dass wir erkennen, er ist Gott. Dann Kapitel 36. Elihus letzte Rede. Elihu fuhr fort und sprach, harre mir ein wenig, ich will dir berichten, denn noch sind Worte da für Gott. Ich will mein Wissen von weit her holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben. Das ist der Diener Gottes. Ich will meinen Schöpfer rechtfertigen. Ich will deklarieren, er ist gerecht, er ist wahr, er ist treu, er ist wahrhaftig. Jeder Mensch sei ein Lügner, aber Gott ist gerecht. Denn wahrlich, meine Worte sind keine Lüge. Ein Wissen vollkommener ist bei dir. Das könnte man falsch verstehen. Und meinen, Elihu rede von sich selbst. Das tut er aber nicht. Denn genau diese gleiche Bezeichnung, der an Wissen Vollkommende, kommt in Kapitel 37, Vers 16 vor und er meint damit Gott. Kapitel 37, Vers 16, dort steht das, verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen Vollkommenen? Das ist Gott. Also, Elihu sagt dem Hiob gewissermaßen, du musst nicht auf mich schauen und was ich sage, ist nicht wichtig. Es geht darum, Gott ist hier. Wir stehen vor Gott. Und das ist das Merkmal dieses Elihu. Er versteht es durch seinen Dienst wirklich, Hiob vor Gott zu stellen. Vor den an Wissen Vollkommenen, vor ihn zu stellen. Und was sagt er dann als nächstes? Vers 5, siehe, Gott ist mächtig und doch verachtet er niemanden. Mächtig an Kraft des Verstandes. Hier sehen wir Allmacht verbunden mit Liebe. Er, der Allmächtige, verachtet niemanden. Er neigt sich Menschen zu. Nun, unter den Großen und den Mächtigen in der Welt ist es ja so, dass die Mächtigen die Ohnmächtigen oder die Schwachen verachten. Die schauen auf sie herab. Sie verachten die Schwachen, die keine Ressourcen haben, kein Geld haben, keine Armeen haben, keine Titel haben und so weiter. Auf die schauen herab. Conti de negligible. Eine Größe, die man gar nicht mit einbeziehen muss im Kalkül. Nun, die vielleicht geschicktesten und erfolgreichsten Verwalter und Mehrer und Erhalter von Macht waren die Römer. Ich denke, das kann man sagen. Es hat kein Reich so lange Bestand gehabt und kein Reich war von solch unerhörter Kompaktheit wie dieses Reich. Darum heißt es ja auch das eherne Reich im Buch Daniel. Es war wirklich ehern. Und die Römer, diese Machtmenschen, die es verstanden, mit Macht umzugehen und die die Prosa des Gebrauchs der Macht sehr gut verstanden, die sagten kurz und prägnant, Aquila non captat muscas, der Adler fängt keine Fliegen. Wollten damit sagen, Große geben sich mit so kleinem Geschmeiß gar nicht ab. Mit einer Handbewegung, ach, was zählen die? Und sie hielten genau das Gleiche von den Göttern. Und sie sagten, Magna die curant parva non curant. Um Großes kümmern sich die Götter und nicht um Kleines. Was geht die großen Götter, die kleinen Geschäfte da an Großes? Und das zeigt, dass der Mensch sich seinen Gott und seine Götter nicht anders denken kann, als eben der Mensch selbst ist. Nun, Elihu wüsste ja das alles auch nicht über Gott, wenn er das einfach aus seinem eigenen Herzen herausgeholt hätte. Er wusste das auch nur durch Offenbarung. Gott hat sich uns geoffenbart, als der er ist. Und er ist anders als Menschen sich denken, er, der wahrhaft Mächtige, der alle Macht hat, er verachtet niemand. Das ist unbegreiflich. Das ist unbegreiflich. Was für ein Gott! Ja, vor diesem Gott will ich niederfallen. Vor einem solchen Gott. Und seine Liebe zeigt ja darin, dass er den Menschen nur zum Heil züchtigt. Und so redet er wiederum davon, in den Versen 8 bis 15, wie er im Elend, in der Drangsal, das Ohr öffnet. Denn Hören ist Leben. Wir müssen Gottes Stimme hören, sonst kommen wir um. Und so sorgt Gott dafür, dass wir seine Stimme hören, weil er uns liebt. Und so steht im Vers 15, den Elenden errettet er in seinem Elend und in der Drangsal öffnet er ihnen das Ohr. Wenn Gott schweigt, ja, dann ist es schlimm. Schlimmeres kann uns nicht passieren, als wenn Gott schweigt. Eine Stelle dazu in den Psalmen, Psalm 28, Vers 1. David hat das heftig empfunden. Oh Gott, schweige nicht, denn wenn du schweigst, ja, dann fahren wir ab in die Grube, in die Finsternis und ins ewige Schweigen. Psalm 28, Vers 1. Zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels, wende dich nicht schweigend von mir ab, damit nicht, wenn du gegen mich verstummst, ich denen gleich sei, die in die Grube hinabfahren. Ja, seine Stimme hören, das ist Leben. Und dann lesen wir noch die Verse 22 bis 24. Ich habe die umschrieben mit folgender Bezeichnung, die Summe von Elihus Lehre. Gehört zu den schönsten Sätzen im ganzen Buch Hiob. Nun ist schwer zu sagen so etwas, aber zu den Sätzen, die mich einmal so bewegt und berührt haben. Verse 22 bis 24. Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Wer hat ihm seinen Weg vorgeschrieben und wer dürfte sagen, du hast Unrecht getan. Gedenke daran, dass du sein Tun erhebst, welches Menschen besingen. Das ist unsere Sache, Gottes Tun zu erheben, ihm nicht seinen Weg vorschreiben zu wollen, sondern sein Tun erheben. Aber diese Aussage hier, Gott handelt erhaben in seiner Macht, wer ist ein Lehrer wie er? Was für ein Lehrer ist Gott? Er versteht es und jeder, der entweder von Berufswegen ein Schulmeister ist oder der damit zu tun gehabt hat, dass er Menschen lehren muss, er weiß, wie schwierig es ist, das, was man selber im Kopf hat und anderen beibringen will, das den Leuten beibringen, nicht nur, dass sie es verstanden haben, sondern auch tun. Und Gott ist ein Lehrer, der es versteht, das Höchste Sündern beizubringen. Das heißt, solchen, die genau das überhaupt nicht wollen. Der Sünder verabscheut ja das Licht, verabscheut ja die Wahrheit, verabscheut ja alles, was Gott ist und Gott will. Und Gott in seiner Allmacht versteht es, dieser erhabene Gott, Sünder zu lehren. Das finde ich großartig. Und wir können das in unserem eigenen Leben nachvollziehen mit unseren Gedanken, wie Gott es verstanden hat, uns einmal zu führen, bis wir zu ihm kamen und seit wir ihn kennen, uns zu führen und uns zu lehren. Zu lehren. Er hat uns gedemütigt, er hat uns getröstet, hat uns ermuntert, hat uns Lasten aufgelegt, hat uns Lasten abgenommen. All diese Dinge hat er getan und beständig uns gelehrt, wer er ist, wie er ist, was seine Wege sind, was sein Wille ist, was sein Ziel ist. Und es steht uns immer klarer vor Augen, immer klarer vor Augen. Und unser Herz wird beständig williger. Ja, diesem Gott, diesem Lehrer will ich folgen. Ich will ihm folgen, ich will ihm leben, ich will für seine Sache leben, für dieses herrliche Ziel. Was für ein Lehrer ist dieser Gott? Und das will ja Elihu dem Hiob einfach sagen, schau, Gott lehrt dich. Gott ist nicht dein Feind. Gott verstößt dich nicht. Gott lehrt dich mit dem, was dich befallen hat. Keiner ist ein Lehrer wie er. Und dann schließlich von Vers 27 an bis zum Schluss, Kapitel 36, Vers 27 an bis zum Schluss, redet Elihu scheinbar ganz unvermittelt plötzlich von der Schöpfung. Denn er zieht Wassertropfen herauf, von dem Dunst, den er bildet, träufeln sie als Regen, denn die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Und da denkt man, ja, was hat das jetzt mit dem zu tun? Nun, bis zum Schluss seiner Rede redet er von der Schöpfung. Nun, er hat seinen Grund, warum er von der Schöpfung redet. Zum Schluss sagt er einfach, hier, schau jetzt einmal die Schöpfung an. Schau dir die Wolken an, wie sie fahren, wie sie sich zusammenballen, wieder auflösen. Schau dir an den Sturm, wie er daher braust und wie die Blitze herniedergehen. Und damit verweist er auf Gottes Weisheit, Gottes Allmacht, wie Gott alles lenkt, alles regiert, Gottes Fürsorge, wie er für alles sorgt. Und wir sehen hier am deutlichsten, dass Elihu wirklich zwischen Hiob und Gott steht. Denn genau da, wo Elihu aufhört, er redet von Gottes Reden in der Schöpfung, genau da setzt nachher Gott ein und redet auch von der Schöpfung. Kapitel 38 und 39. Gott redet nur von der Schöpfung. Zu Hiob. Also er steht wirklich als ein Mittler da. Am Schluss kann er Hiob genau da stehen lassen, wonach er Gott einsetzen kann und weiterfahren kann. Nun, was sagt er ihm? Zwei, drei Gedanken wollen wir hier noch mitnehmen zum Wind und Wetter und zu den Wolken und zum Regen. Vers 29. Versteht man gar das Ausbreiten des Gewölks, das Krachen seines Zelts? Verstehen wir das? Verstehen wir das Wetter? Verstehen wir die Bewegungen der Wolken, der Winde, der Stürme? Ja, wir haben gelernt, sie zu beobachten und zu beschreiben, wie sie verlaufen. Aber es ist ein bis jetzt noch ungeklärtes Rätsel, ungelöstes Rätsel, warum es überhaupt Winde gibt. Man weiß es nicht. Und nach der Theorie, welche das Denken der Naturwissenschaft, also der gottlosen Naturwissenschaft beherrscht, müsste ja alles einem Gleichgewicht zustreben. Also die Ungleichgewichte oder die ungleiche Druckverteilung, Hochdruck und Tiefdruck, müsste sich ja gegenseitig langsam ausgleichen und es müsste überall die gleichen Druckverhältnisse sein und damit müssen auch alle Winde aufhören. Aber das passiert nie. Warum es auch Winde gibt? Und wie das zu erklären ist, die Regelmäßigkeit gewisser Winde, der Passatwinde, der Monsunwinde und so weiter, ein einziges Rätsel. Man kann sie nur beobachten, wir sehen sie, aber verstehst du es? Bis heute versteht es niemand. Nun, damit will natürlich Elihu etwas sagen, schau Hiob, diese Dinge, die wir jeden Tag, Tag für Tag vor uns sehen und erleben, denn nichts, oder es gibt wenige Dinge, die uns so hautnah bewegen und berühren wie das Wetter, darum reden wir dauernd davon, Tag für Tag sehen wir das und wir können es einfach nicht erklären. Es ist einfach. Und wir haben schon gar keine Macht darüber. Steuern können wir es noch viel weniger. Also wenn wir das, was Gott tut in der Schöpfung, weder erklären noch steuern können, wer sind dann wir, dass wir Gottes Regiment in Frage stellen wollen, die wir nichts verstehen und nichts vermögen von all dem, was Gott tut? Wie vermessen ist das alles? Und dann steht im Vers 32 ein schöner Satz, seine Hände umhüllt er mit dem Blitz. Ich habe immer gedacht, das heißt, ich habe das gelesen, aber für mich immer gelesen, mit seinen Händen umhüllt er den Blitz. Dabei steht es umgekehrt. Dabei steht es umgekehrt. Seine Hände umhüllt er mit dem Blitz. Also der Blitz ist drinnen, der Blitz ist draußen, die Hand ist drinnen. Man sieht also nur den Blitz, die Hand sieht man nicht. Gott verbirgt also seine Hand im Blitz. Er entsendet seine Blitze, die krachend niedergehen. Meistens haben Kinder ja Angst vor dem Gewitter, ist auch in etwas Schrecken und Furcht erregendes, wenn der Blitz einschlägt und es kracht. Und wir sehen ja, wenn irgendein Unglück uns trifft, dann starren wir wie gebannt auf den Blitz, der da niedergegangen ist, der Donnerkeil, der krachend niedergefahren ist. Und wir stehen geblendet vor diesem Schein und sehen nur das. Und wir sehen die Hand nicht, die drin ist, nämlich Gottes Hand. Gottes Hand ist ja drin. Und gebe Gott uns Augen zu sehen, dass Gottes Hand in allem ist. Und das will Elihu dem Hiob zeigen. Gottes Hand ist hier drinnen. Und dann Vers Kapitel 37, ja darüber erzittert mein Herz, bebt auf von seiner Stelle, hört, hört das Getöse seiner Stimme. Hören wir Gottes Stimme in den Werken seiner Schöpfung? Hören wir seine Stimme? Hört das Gemurmel, das aus seinem Munde hervorgeht, er sendet es aus unter dem ganzen Himmel und sein Blitz bis zu den Säumen der Erde. Ergebe uns Gott Ohren, seine Stimme zu hören, seine Stimme, die zu uns redet, jeden Tag in der Schöpfung, auch im Sturm, im Wetter, im Krachen des Blitzes. Denn wenn wir da Gottes Stimme hören in der Schöpfung, dann werden wir auch seine Stimme hören in der Erlösung, die leise säuselt und zu uns sagt, ich habe dich von Ewigkeit geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Dann werden wir diese Stimme auch hören. Und dann werden wir durch diese Zeit und durch diese Welt und durch diese Schöpfung gehen mit dieser Gewissheit im Herzen, der Allmächtige, der alles lenkt, ist mein Gott geworden. Mein Gott, mein Erlöser. Vers 14, nimm dieses zu Ohren, Hiob, steh und betrachte die Wunder Gottes. Gib uns Gott geöffnete Augen. Hiob, Hiob, siehst du denn nicht? Gottes Werke, nicht öder Zufall. Nicht ödes Geschick, Gottes Werke. Und dann fragt er im Vers 15, weißt du, wie Gott sie beladet und leuchten lässt? Vers 16, verstehst du dich auf das Schweben der Wolke? Vers 18, kannst du gleich ihm das Himmelsgewölbe ausbreiten? Drei Fragen, weißt du, verstehst du, kannst du? Jedes Mal muss Hiob sagen, nein, nein. Nein. Und am Ende ist Hiob wirklich klein und sein Gott groß. Und damit ist er am Ende der Rede des Elihu, genau dort, wo er sein muss. Jetzt kann Gott reden. Jetzt sind ihm die Ohren aufgegangen. Jetzt sind ihm die Augen aufgegangen. Jetzt redet Gott. Das beginnt dann in Kapitel 38. Lesen wir noch die Verse 21 bis 24. Jetzt sieht man das Licht nicht. Nun dieser Satz will uns doch auch daran erinnern, wir sehen das Licht nicht mit unseren Augen. Gott muss uns erleuchten, er muss uns die Augen auftun. Wir sind blind. Jetzt sieht man das Licht nicht, welches leuchtet am Himmelsgewölbe. Und zwar, Verweis auf das Wetter, schau, manchmal sind die Wolken so dicht, dass es dunkel wird. Und man sieht die Sonne nicht, man sieht die Klarheit des Himmels nicht. Jetzt sehen wir das Licht nicht, welches leuchtet am Himmelsgewölbe. Aber ein Wind fährt darüber und reinigt dasselbe. Mit einem Mal kommt ein Wind, fegt alle Wolken weg und wir sehen die Klarheit des Himmels. Und genau so ist es in der Erlösung. Wir sind blind. Und Gottes Geist wirkt so an uns, dass mit einem Mal all das weggefegt wird und dann sehen wir die Klarheit des Himmels vor uns. Den ewigen Gott, seinen Thron, seine Macht, seine Rettermacht, seine Rettergnade, seine Ratschlüsse, ja, und lernen ihn zu lieben und zu fürchten. Vers 24, darum fürchten ihn die Menschen. Darum fürchten ihn die Menschen. Er sieht keiner an, die weisen Herzen sind. Die bei sich selbst klug sind, die bleiben in Finsternis. Die sich aber demütigen vor diesem großen Gott, denen öffnet er die Augen, ihn, seine Klarheit und die Klarheit des Himmels zu sehen.